Das war allerdings keine Drohung, sondern eher eine Warnung. Der hat nämlich sowas geschrieben wie: Achtung, in deiner Wohnung in Gelsenkirchen soll eine Sprengladung angebracht werden, um dich umzubringen.
Ohne Bewährung. True Crime von hier.
Hi und herzlich willkommen zu Ohne Bewährung, einem Podcast von Audio West und den Ruhrnachrichten. Ich bin Alicia Theisen.
Und ich bin Nora Wager und wir sprechen in unserem Podcast über Kriminalfälle hier aus der Umgebung und die Gerichtsprozesse dahinter. Und deswegen ist heute wieder bei uns unser Gerichtsreporter Jörn Hartwig. Hi Jörn.
Hi Nora. Hi Alicia. Ja, über den Fall, über den wir heute sprechen wollen, der beginnt mit so einer richtig schönen Liebesgeschichte. Aber was dann passiert ist, das ist tatsächlich so mit das Schäbigste, was ich in den letzten Jahren vor Gericht gehört habe, weil dabei alles zerstört worden ist, was zu einer Beziehung gehört. Liebe, Ehrlichkeit und vor allem Vertrauen. Und das alles mit wirklich schlimmster psychischer Gewalt, mit erfundenen Killerkommandos, mit erfundenen Morddrohungen und mit erfundenen Privatdetektiven.
Und die Geschädigte, das war leider, wie so oft wir das hier immer haben, eine Frau, und zwar Sarah aus Gelsenkirchen. Was sie durchgemacht hat, war wirklich ein absoluter Albtraum, weil sie auch bis zum Schluss nicht gemerkt hat, dass es ihr Freund war, der sie fast in den Selbstmord getrieben hätte. Weil sie das vielleicht auch nicht merken wollte. Weil sie ihn offenbar wirklich über alles geliebt hat und auch, weil er immer ganz scheinheilig gesagt hat, das wird alles wieder gut werden. Und dass er zu ihr hält, egal was passiert. Und dieser Freund, das war Arnes F., der Anfang 2023 in Essen vor Gericht stand.
Ja, und über den Prozess hat man aber interessanterweise gar nicht so viel mitbekommen. Also wir sprechen hier in unserem Podcast ja oft über Fälle, über die dann auch wirklich bundesweit, manchmal sogar weltweit berichtet wird. Aber dieser Fall, Anis F., der gehört eindeutig nicht dazu. Du warst natürlich da, Jörn. Du hast über den Fall geschrieben. Aber ansonsten ist ja, soweit ich weiß, gar nicht berichtet worden, ne?
Ich glaube auch nicht, aber es gibt wohl wirklich viele interessante Fälle, die uns Journalisten einfach durchgehen. Wir kriegen natürlich von den Pressesprecherinnen und Pressesprechern immer aktuelle Übersichten über alle Strafprozesse, die neu beginnen an den Gerichten, jede Woche. Und das geht auch an einen riesigen Verteiler, also an ganz viele Journalistinnen und Journalisten. Aber manchmal, das muss man auch einfach so sagen, geht daraus nicht unbedingt sofort hervor, dass da jetzt ein Prozess kommt, bei dem es sich auch wirklich lohnt, dass man dafür mal eine Reporterin oder einen Reporter ins Gericht schickt, um dann darüber zu berichten. Mein Vorteil, der ist einfach, ich bin sowieso jeden Tag am Gericht und deshalb gucke ich also auch viel, viel häufiger in Prozesse rein, die auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so interessant sich anhören.
Ja, ich denke da gerade so an diese ganzen Prozesse am Amtsgericht, wo man erstmal denkt, ach ja gut, die großen Sachen, die werden am Landgericht verhandelt, also was soll man am Amtsgericht? Aber gerade da, da sind ja schon manchmal auch wirklich super interessante Fälle.
Auf jeden Fall. Ich sag immer, am Amtsgericht, da spielt wirklich das wahre Leben. Also das sind wirklich die Fälle, mit denen auch jeder etwas anfangen kann. Die großen Prozesse, wenn man jetzt mal Drogenprozesse nimmt, da hat eigentlich keiner einen richtigen Bezug zu, wer hat schon einen Drogenhändler in seiner Familie oder in seinem Umfeld. Aber ich habe zum Beispiel letztens mal einen Fall gemacht, da stand ein Mitarbeiter aus dem Essener Rathaus vor Gericht. Der hat morgens ganz früh, als noch keiner da war im Büro, private Flyer ausgedruckt am Dienstdrucker. Und dann, wie das halt manchmal so ist, kam plötzlich seine Chefin rein. Die hat das natürlich sofort geblickt. Und als sie dann nach den Kopien, die da aus dem Drucker gekommen sind, greifen wollte, um sich anzugucken, was der Mitarbeiter da druckt, da hat er sie weggeschubst mit so einem richtig heftigen Ellenbogenstoß in die Seite. Und die Frau, also seine Chefin, die war schon über 60, die war dann tatsächlich danach über eine Woche lang krankgeschrieben wegen einer Thoraxprellung. Das war natürlich ein Minifall am Essener Amtsgericht. Zoff am Rathausdrucker, Chefin angegriffen. Aber es war auch interessant und es war auch, denke ich, Lesestoff. Aber das sind dann solche Fälle, die man wirklich nur mitkriegt, wenn man jeden Tag vor Ort ist.
Bist du ja zum Glück. Wobei man auch noch dazu sagen muss, dass unser Fall schon echt eine andere Nummer ist als irgendwie eine Prellung am Drucker. Und er wurde auch eigentlich nicht so klein angekündigt. Es klang schon interessant, was da auch in der Presseübersicht stand. Da stand nämlich drin, dass es um angebliche Drohungen des Miri-Clans geht.
Ja, das hat mich auch ein bisschen gewundert in dem Fall. Bei diesem Prozess, da hätte ich auf jeden Fall schon gedacht, dass da noch ein anderer Gerichtsreporter oder eine andere Gerichtsreporterin kommt, um sich den Fall anzuhören. Aber hier war ich tatsächlich allein. Ich war damals der Einzige, der darüber berichtet hat.
Also wirklich so allein? Waren denn gar keine Zuschauer da?
Das weiß ich nicht mehr so genau. Ich glaube, es waren keine da. Ich glaube, ich war wirklich alleine.
Findest du das nicht ein bisschen komisch, wenn man so alleine da sitzt? Ich hatte das mal im Amtsgericht und ich habe mich die ganze Zeit so gefühlt, als würde ich so heimlich dazuhören und würde gar nicht da reingehören. Das war irgendwie ein ganz seltsames Gefühl.
Ja, ich glaube, da gewöhnt man sich so ein bisschen dran. Ich berichte ja auch tatsächlich oft über viele kleinere Fälle für kleinere Lokalredaktionen auch. Und da ist das eigentlich immer so. Da ist nie einer dabei. Höchstens mal jemand von der Familie des Angeklagten oder mal ein Freund oder eine Freundin.
Ja, und die wollen ja vielleicht dann auch nicht, dass du über den Fall dann berichtest.
Natürlich nicht.
Sagen die das dann auch so offen?
Ja, nicht so direkt. Ich glaube, die meisten, die trauen sich das nicht, obwohl, ich kann mich erinnern, es gab mal einen Zuschauer, der wollte auf keinen Fall, dass ich mit in den Saal komme. Wir standen beide noch draußen, die Tür, die war schon zu, der Prozess hatte gerade angefangen. Ich wollte natürlich rein, weil ich berichten musste, aber der Mann, der hat sich damals regelrecht vor mir aufgebaut, mit ausgebreiteten Armen, so dass ich die Tür gar nicht aufmachen konnte. Ich wollte natürlich dann an ihm vorbei und da hat er mich tatsächlich richtig zurückgeschubst. Ich musste dann mit den Wachtmeistern drohen, bis er mich dann doch in den Saal gelassen hat. Manchmal wird aber auch einfach nur sowas gesagt wie, haben Sie nichts Besseres zu tun, als über diesen Fall hier zu schreiben? Natürlich immer so schön verächtlich.
Na gut, aus Sicht der Angeklagten kann ich das auch irgendwie verstehen. Also wenn man so richtig Mist gebaut hat, wer möchte denn dann, dass da der Fall unbedingt, weiß ich nicht, in der Zeitung steht oder im Internet oder ja im Radio zu hören ist? Weil ja, man weiß ja, wie gesagt, oh, das, was ich gemacht habe, das war jetzt vielleicht nicht so cool.
Ja, aber deshalb berichte ich natürlich immer so, dass die Person, um die es da geht, absolut nicht zu identifizieren ist, was wir hier in unserem Podcast ja auch machen. Es ist natürlich immer so, dass das engste Umfeld sofort weiß, um wen es sich handelt, wer da vor Gericht steht. Aber, und das ist wichtig für unsere Arbeit, es muss immer so berichtet werden, dass der oder diejenige von, so heißt das dann immer, unbeteiligten Dritten nicht erkannt wird. Also von Leuten aus dem Viertel zum Beispiel oder aus der Stadt.
Anis F., um den es ja heute geht, den kennt, zumindest soweit wir das wissen, jetzt keiner. Der kommt nämlich gar nicht hier aus der Region. Er hat mit seiner Familie ganz in der Nähe vom Frankfurter Flughafen gewohnt. Und deswegen hat er ja so ganz ursprünglich keinen Bezug zum Ruhrgebiet, was sich dann allerdings geändert hat.
Und zwar im September 2018. Da hat er nämlich über das Internet, damals noch über Facebook, eine Frau aus Gelsenkirchen kennengelernt. Und es hat dann wohl auch ziemlich schnell Klick gemacht. Die beiden haben sich geschrieben, die haben telefoniert, wie das halt so ist. Und irgendwann ist er dann auch das erste Mal nach Gelsenkirchen gefahren. Immerhin fast 300 Kilometer.
Ja, aber man muss natürlich sagen, dass die beiden nicht jetzt so völlig blauäugig in diese Beziehung geschlittert sind. Für beide war das nicht die erste große Liebe. Anis F., der war sogar schon mal verheiratet. Das war 2 Jahre vorher, 2016. Er hat damals in Frankfurt für eine Drogeriekette gearbeitet als Ladendetektiv. Da hat er dann auch seine spätere Frau kennengelernt, was wohl tatsächlich damals sowas war wie Liebe auf den ersten Blick. Die beiden, die haben nämlich dann noch im selben Jahr geheiratet.
Aber diese Ehe, die hat wohl überhaupt nicht funktioniert. Anis F. hat sich nämlich nur 3 Monate nach der Hochzeit schon wieder von seiner Frau getrennt. Und zwar, weil sie angeblich fremdgegangen ist. Zumindest hat er das behauptet. Ob das stimmt, das wissen wir natürlich überhaupt nicht. Auf jeden Fall haben sie sich dann auch sofort wieder scheiden lassen.
Ja, das hat dann nicht so lange gehalten.
Nein, das hat nicht lange gehalten, aber er hat dann auch nicht sofort die nächste Beziehung angefangen. Das hat über 1 Jahr gedauert, bis er seine neue Freundin Sarah aus Gelsenkirchen kennengelernt hat. Und für sie war das auch nicht die erste Beziehung, aber trotzdem, beide waren noch ziemlich jung. Beide waren so Anfang, Mitte 20 damals.
Ja, die waren aber schon so bodenständig, ne? Also haben irgendwie beide gearbeitet. Sarah war Sozialarbeiterin und hatte auch einen guten Job. Und Arnis F. hat auch schon alles Mögliche eigentlich gemacht. Wir haben ja gerade schon gesagt, dass er als Ladendetektiv gearbeitet hat. Er hat sich auch mal als Bürokaufmann versucht, die Lehre dann aber abgebrochen. Und er hat schon mal als Lagerarbeiter gejobbt und auch mal als Pizzafahrer oder als Dolmetscher in einer Flüchtlingsunterkunft. In seiner Freizeit hat er sogar Geschichten geschrieben, also so eine Art ja Hobbyautor. Zwischendurch war er auch mal ohne Job, aber er hat nie Sozialleistungen bezogen. Er hat nämlich immer seine Familie gehabt, bei der er auch noch gewohnt hat zu dem Zeitpunkt und die ihn auch dann irgendwie immer aufgefangen hat anscheinend.
Wenn du das hier hörst, dann müssen wir dir ja nicht mehr erzählen, was Podcasts sind. Aber wusstest du, dass es audiomarktplatz.de gibt, wo du ganz einfach Werbung für dein Unternehmen in deinen Lieblingspodcasts schalten kannst? So viele Menschen hören täglich ihre Lieblingspodcasts. Und jetzt stell dir vor, die Botschaft, die deine Marke bekannter macht, erreicht sie genau dann, wenn sie am aufmerksamsten sind. Besuche noch heute audiomarktplatz.de, den größten Marktplatz für Podcast-Werbung in Deutschland. Von Podigy. Podcast-Werbung. Geschichten, die bleiben. Überall und jederzeit.
Die Beziehung zwischen Sarah und ihm, die lief dann ja auch eigentlich richtig gut. Das war jetzt keine Fernbeziehung, bei der man sich nur ab und zu trifft und sonst nur telefoniert und schreibt. Das war wirklich schon ernster. Beide haben ihre neuen Partner nämlich auch ziemlich schnell den Familien vorgestellt. Sie hat seine Familie kennengelernt und umgekehrt.
Ja, und Arnis F. war in einem Punkt auch relativ ehrlich. Er hat seiner neuen Freundin Sarah damals nämlich gleich gesagt, dass er schon mal verheiratet war. Er hat aber auch gesagt, dass er enttäuscht worden ist, womit er natürlich eigentlich sowas sagen wollte wie, tu mir das bloß nicht nochmal an, mir ist das ernst mit uns beiden.
Ja, wobei in einem anderen Punkt, da hat Arnis F. eigentlich von vornherein nicht die Wahrheit gesagt, also gelogen, und zwar was seinen Job angeht. Er hat nämlich Sarah erzählt, dass er studiert hat und dass er als Dolmetscher arbeitet, was er zwischendurch ja auch tatsächlich mal gemacht hat. Das haben wir auch gerade schon gesagt, aber studiert hat er auf jeden Fall nicht. Arnis F., der hatte einen Hauptschulabschluss, der war allerdings mit einer Note von 1,7 ziemlich gut.
Ja, aber das kann man ja vielleicht noch verstehen, dass er da nicht so ganz ehrlich war mit seinem Job. Er wollte sich wahrscheinlich einfach so ein bisschen größer, ein bisschen wichtiger machen, als er in Wahrheit vielleicht war. Sarah, die war ja immerhin Sozialarbeiterin, obwohl, das muss man natürlich auch sagen, sowas mit der Zeit immer schwieriger wird, von so einer Lüge, mit der man dann angefangen hat, wieder runterzukommen.
Was er allerdings auch noch gemacht hat, wo es dann noch eine Lüge gab, Arnis F. hat einen älteren Bruder erfunden. Und den hat er Imad genannt. Und ja, Sarah, die konnte natürlich gar nicht ahnen, dass es den nicht gibt. Es gab ja auch gar keinen Grund, ihm das nicht zu glauben. Und wenn sie bei seiner Familie zu Besuch waren, dann war Imad halt einfach nicht da an dem Tag.
Ja, das ist natürlich super komisch. Und noch viel, viel komischer finde ich, dass die Familie von Arnis F., also seine Eltern und die anderen Geschwister, das Spiel einfach mitgespielt haben. Also die haben nicht gesagt, sag mal, was erzählst denn du da? Es gibt ja gar keinen älteren Bruder, den hast du dir ausgedacht. Arnis F. hatte ihnen natürlich vorher gesagt, dass sie sich nicht verplappern sollen und dass sie so tun sollten, als wenn dieser Imad einfach gerade nicht da wäre.
Ja, weil dieser angebliche Imad, der spielt nämlich in diesem ganzen Fall eine ganz, ganz besondere Rolle bei allem, was danach passiert ist. Wir müssen an dieser Stelle mal kurz einfügen, dass der Angeklagte, also Arnis F., zwar Deutscher ist und auch in Deutschland geboren wurde, dass seine Familie aber eine marokkanische Einwanderungsgeschichte hat.
Das ist deshalb wichtig zu wissen, weil Arnis F. nicht nur die Legende von dem älteren Bruder erfunden hat, sondern weil er Sarah auch gleich erzählt hat, dass Imad aus kulturellen und religiösen Gründen mit der Beziehung der beiden nicht einverstanden ist. Und auf jeden Fall will, dass sie sich wieder trennen. Was natürlich auch komplett frei erfunden war, weil es diesen Imad ja gar nicht gab.
Was aus Sarahs Sicht, das kann man sich ja vorstellen, natürlich trotzdem nicht schön ist, wenn man zu Beginn einer Beziehung gleich erfährt, dass die Familie des neuen Freundes oder zumindest einer aus der Familie total gegen einen ist und man dann auch überhaupt keine Chance hat, den älteren Bruder vielleicht mal umzustimmen, weil der ja nie da ist.
Aber obwohl es jetzt mit diesen Lügen gestartet ist, war trotzdem zumindest erstmal alles noch gut. Die beiden, die haben viel Zeit miteinander verbracht. Er war oft in Gelsenkirchen, manchmal auch ein oder zwei Monate am Stück, was natürlich auch damit zu tun hatte, dass sie eine eigene Wohnung hatte und er ja noch bei seinen Eltern gewohnt hat. Die beiden, die haben sich dann sogar zusammen ein Auto gekauft und auch kein kleines, sondern einen Mercedes für immerhin rund 50.000 Euro, was man ja eigentlich auch nur macht, wenn man ja schon eine gemeinsame Zukunft plant.
Obwohl das mit dem gemeinsamen Kauf natürlich so eine Sache war, den Wagen, den hat sie nämlich finanziert, den hat Sarah finanziert. Sie hat dafür extra einen Kredit aufgenommen, aber es war trotzdem so, dass der Wagen mal in Gelsenkirchen war, mal in Frankfurt. Er ist also von beiden damals gefahren worden.
Das war dann wohl auch die Zeit, in der Arnes F. Sarah zum ersten Mal erzählt hat, dass er Geldprobleme hat, dass er Schulden hat. Aber das hat Sarah offenbar gar nicht so groß geschockt. Sie hat sofort angeboten, dass sie ihm helfen will, was sie auch gemacht hat. Sie hat ihm in den nächsten Wochen und Monaten immer wieder mal so Geld zugesteckt und sie hat dann auch einige seiner Rechnungen bezahlt.
Ja, es waren natürlich immer irgendwelche angeblichen Schicksalsschläge, die ihn in angebliche Notlagen gebracht haben.
Ja, er hat sich da wirklich viel ausgedacht. Mal hat Arnes F. erzählt, dass sein Vater an Krebs erkrankt ist und dass man die Medikamente nicht bezahlen kann. Mal hat er erzählt, dass er 30.000 Euro für eine Wohnung in Marokko braucht, dass das Geld aber natürlich in monatlichen Raten zurückgezahlt wird. Sarah hat ihm das Geld dann auch tatsächlich gegeben, aber zurückgezahlt wurde das Geld natürlich nie, weder von Arnes F. noch von seiner Familie. Weil die auch gar nichts davon wussten. Diese Wohnung, die es da in Marokko ganz dringend brauchte, die war natürlich auch nur frei erfunden.
Ja, das hat natürlich jetzt schon Ausmaße angenommen, wo man eigentlich sagen würde, halt, stopp, bis hierhin und nicht weiter. Wenn man das jetzt mal zusammenzählt, die 50.000 Euro für den Mercedes, die 30.000 Euro für die angebliche Wohnung in Marokko, dann hat Sarah im ersten halben Jahr der Beziehung schon rund 80.000 Euro ausgegeben für ihren Freund, für Anis F., plus all das Geld, was sie ihm ja sonst noch zugesteckt hat.
Ja, und da muss man ja auch noch dazu sagen, sie war Sozialarbeiterin, also sie wird jetzt nicht irgendwie hunderte tausende Euros auf dem Konto gehabt haben. Was Sarah aber natürlich nicht wusste und was wir jetzt aber wissen, ist, dass Anis F. das ganze Geld immer sofort komplett verzockt hat. Und zwar bei Sportwetten.
Ja, das hat sie wirklich nicht gewusst. Also auch bis zum Schluss nicht. Sie hatte zwar mal einen Tippschein in seiner Wäsche gefunden, da ist sie auch richtig sauer geworden und sie hat ihn auch gefragt, ob er spielsüchtig ist. Aber er hat natürlich sofort gesagt, nein, auf keinen Fall, was denkst du von mir? Er hat irgendwas erzählt, was sie ihm dann auch geglaubt hat, weil er genau das nämlich auch konnte, Lügengeschichten erzählen. Anis F., das muss wirklich ein super Schauspieler gewesen sein, der sich auch auf alle neuen Situationen sofort einstellen konnte und dann auch entsprechend reagieren konnte.
Ja, die Beziehung, die ist ja jetzt schon ziemlich toxisch, aber nach so einem halben Jahr, da ist dann noch was passiert. Da ist Anis F. dann nämlich auch noch total eifersüchtig geworden.
Genau, das war im Mai 2019, da ist das losgegangen. Er hatte damals eine App auf dem Handy, mit der er genau sehen konnte, wie der Mercedes genutzt wird, wenn der Wagen nicht bei ihm in Frankfurt war. Und über diese App hat er damals gesehen, dass jemand mit dem Wagen gefahren ist und auch, dass wohl jemand auf dem Beifahrersitz gesessen hat. Und genau dieser Umstand, der hat ihn damals total wütend gemacht. Er hat Sarah dann auch sofort vorgeworfen, dass sie sich wieder mit ihrem Ex-Freund getroffen hat.
Ja, und erst hat Sarah das noch abgestritten, aber weil sie halt eben auch einfach ehrlich war, hat sie dann gesagt, ja, komm, ich habe mich mit dem getroffen. Aber sie hat auch gesagt, es war ein ganz normales Treffen. Es gab jetzt irgendwie keine Versöhnung, keine Vereinigung, keinen Sex. Es war wirklich einfach nur ein Treffen. Aber Anis F. war immer noch sauer. Er hat ihr damals sinngemäß sowas gesagt wie, das ist mir alles egal, was du mir da erzählst. Für mich bist du trotzdem fremdgegangen.
Und das war dann auch der Moment, in dem er seinen älteren Bruder Imad, den es ja nicht gab, wieder ins Spiel gebracht hat. So nach dem Motto, Imad hat eh schon immer gesagt, dass ich dir nicht trauen kann. Und außerdem hat er mir nochmal dringend geraten, mich von dir zu trennen.
Ja, und das hat Sarah damals total geschockt. Damit hat sie überhaupt nicht gerechnet, dass auf einmal Trennung in der Welt war. Sie wollte das auf keinen Fall. Sie ist damals sofort von Gelsenkirchen nach Frankfurt gefahren und hat ihm dann als großen Vertrauens- und Liebesbeweis auch gleich den Mercedes geschenkt. Sie selbst musste danach zwar weiter den Kredit abbezahlen, weil sie den Wagen ja finanziert hatte. Aber sie hat ihm trotzdem den Fahrzeugbrief gegeben und damit konnte Anis F. jetzt mit dem Auto machen, ja, was er wollte.
Ja, das hat er dann auch gemacht. Er hat den Wagen weiterverkauft für 30.000 Euro und das Geld hat er aber dann nicht Sarah gegeben, sondern innerhalb von 2 Tagen verzockt, auch wieder bei Sportwetten.
Er ist danach erstmal eine ganze Zeit nicht nach Gelsenkirchen gefahren und er muss auch so richtig, ja, hässlich zu ihr gewesen sein. Da sind dann so Sätze gefallen wie, lass mich in Ruhe, ich will dich nicht sehen. Und das hat Sarah wohl alles ziemlich mitgenommen.
Sie hat ihn dann jedenfalls ja eigentlich fast schon angebettelt, ins Ruhrgebiet zu kommen und sie wieder zu besuchen. Sie hat ihm sogar angeboten, dass er sie über ihr Handy orten kann, was auch wieder ein in ganz fetten Anführungszeichen Vertrauensbeweis sein sollte. Und Anis F. hat das dann auch wirklich gemacht. Er hat sie danach ständig geortet, um eben zu gucken, wo ist die gerade. Und wenn das mal nicht geklappt hat, weil sie vielleicht mal in einem Funkloch war oder so, oder wenn er den Ort nicht genau zuordnen konnte, dann ist er sofort misstrauisch geworden. Er ist sauer geworden und dann hat es auch immer eigentlich Streit gegeben.
Ja, aber für sie war das trotzdem kein Grund, die Beziehung jetzt zu beenden, obwohl, das muss man ja einfach so sagen, von seiner Seite null Vertrauen da war. Das kann man sich eigentlich gar nicht erklären. So lange waren die beiden ja jetzt auch noch nicht zusammen.
Ja, und Anis F., der war dann auch einfach nicht mal nett. Er hat Sarah immer wieder richtig beleidigende Nachrichten geschickt. Er hat auch ja einfach Grenzen überschritten. Er hat zum Beispiel von ihr gefordert, dass sie sich prostituieren soll, eben nur weil ihn das anmachen würde. Er würde auch schon jemanden kennen, mit dem sie sich für Geld treffen könnte, und zwar einen Mann namens Rufus.
Ja, und alles, was dann passiert ist, das hatte auch von ihrer Seite, glaube ich, ja, dann wohl nichts mehr mit Liebe zu tun. Sarah, die muss Anis F. damals fast schon hörig gewesen sein, sonst kann man sich das ja eigentlich gar nicht vorstellen, dass sie wirklich von sich aus Kontakt zu diesem Rufus aufgenommen hat und mit ihm dann auch Sexnachrichten hin und her geschrieben hat. Also das war wirklich so eine Art Telefonsex, auf den sie sich damals eingelassen hat.
Was Sarah aber wieder nicht wusste, auch dieser Rufus war erfunden, den gab's auch nicht. Der war komplett ausgedacht. Der Mann, der ihr damals geantwortet hat als Rufus, das war Anis F. selber, also ihr Freund. Der hat einfach nur ein anderes Handy genommen.
Ja, das ist einfach krass, dass Anis F. sie so wirklich schamlos ausgenutzt hat. Das ist einfach extrem.
Ja, ich glaube, er hat sie damals ja wirklich manipuliert, so kann man das sagen. Aber das war auch dann tatsächlich so ein Moment, wo sie selbst dann häufiger über Trennung nachgedacht hat. Das hat sie später zumindest vor Gericht gesagt, im Prozess. Aber eben nur nachgedacht, gemacht hat sie es nicht.
Ja, aber es gab auch noch ein ganz anderes Problem. Die beiden waren ja jetzt schon über ein Jahr zusammen. Sie hatte natürlich noch ihren guten Job, aber sie hatte eigentlich kein Geld mehr, was sie Anis F. auch gesagt hat. Das war dann Anfang 2020 und sie hat ihm auch gesagt, dass sie ihm kein weiteres Geld mehr geben kann und will, was ihn aber überhaupt nicht interessiert hat und was er offenbar auch nicht geglaubt hat, weil er zu dem Zeitpunkt wohl auch endgültig wusste, wie er sie dazu zwingen kann, weiter Geld für seine Sportwetten zu zahlen, nämlich ja mit absolutem Psychoterror.
Ja, der Plan, den er da hatte, der war wirklich krass. Anis F. hat damit angefangen, so ein Bedrohungsszenario aufzubauen, um seiner Freundin richtig Angst zu machen. Dafür hat er dann noch weitere Personen erfunden, das hat er ja schon die ganze Zeit gemacht. Er hat dafür dann mehrere Handys benutzt. Er hatte 4 bis 5 SIM-Karten, die er ständig gewechselt hat. Und er hat sogar Programme benutzt, mit denen er seine Stimme völlig verändern konnte, um nicht erkannt zu werden.
Ja, als erstes hat er damals eine Person auftreten lassen, die Sarah, zumindest vom Erzählen, schon kannte, nämlich seinen angeblichen Bruder Imad. Der hat sich jetzt allerdings zum ersten Mal direkt bei der 29-Jährigen gemeldet mit Textnachrichten, in denen er richtig böse über sie hergezogen ist. Da standen zum Beispiel so Sätze drin wie, du zerstörst unsere Familie, du bist eine, die anschaffen geht, meine Eltern, die leiden. Und gleichzeitig hat er dann auch von ihr wieder gefordert, dass sie die Beziehung zu Anis F. sofort beendet. Eine Drohung, die hat er ihr damals auch noch mitgeschickt. Er hat der Sozialarbeiterin nämlich gedroht, dass er zu ihrer Arbeitsstelle geht, nach Gelsenkirchen, und dort das Gerücht streut, dass sie Drogen an Kinder verkauft.
Ja, und Sarah hat natürlich gedacht, dass das wirklich Imad ist, der sich da bei ihr meldet. Tatsächlich sind die Nachrichten und die Drohungen natürlich von ihrem Freund verschickt worden. Mit einem anderen Handy oder mit einer anderen SIM-Karte. Also immer das gleiche Muster.
Ja, aber er hat sich damals, also ihr Freund, der hat sich damals ganz scheinheilig auf ihre Seite geschlagen. Der hat sie getröstet, der hat sowas gesagt wie, der Imad, der ist total kriminell, der macht auch mir das Leben zur Hölle wegen unserer Beziehung. Und dann hat er noch etwas gesagt, der hat gesagt, vielleicht gibt der Imad, also mein Bruder, mein älterer Bruder, ja Ruhe, wenn wir irgendwas gegen ihn in der Hand haben.
Ja, und praktischerweise hat er dann auch gleich einen Vorschlag gemacht. Anis F. hat Sarah vorgeschlagen, einen Privatdetektiv zu engagieren, der Imad so ein bisschen beobachten sollte, um ihn dann, wenn man was gegen ihn in der Hand hat, zu erpressen. So nach dem Motto, wir behalten alles, was wir herausgefunden haben, für uns, dafür lässt du uns aber jetzt in Ruhe. Und das war ein Vorschlag, mit dem Sarah auch dann einverstanden war.
Als Privatdetektiv hat Anis F. dann einen Mustafa vorgeschlagen, den es, wie so oft in diesem Fall, auch nicht gab, der auch komplett erfunden war. Ja, wenn wir das jetzt mal zusammenfassen. Also ein erfundener Detektiv soll einen erfundenen Bruder beschatten. Ja, und man kann sich natürlich vorstellen, wie das weitergeht. Der Detektiv, der findet natürlich irgendwas heraus und der will dann auch sein Honorar haben.
Genau. Erst 100 Euro, dann nochmal 4.000 Euro. Der angebliche Beweis, das sollte ein Gespräch sein über kriminelle Machenschaften, was dieser Detektiv mitgehört hat, was er mitgeschnitten hat, was er auf einen USB-Stick gespeichert hat. Aber das war natürlich auch alles komplett erfunden.
Ja, und wir haben ja auch gerade schon mal gesagt, dass Sarah kein Geld mehr zahlen wollte und vor allem auch eigentlich kein Geld mehr zahlen konnte. Und das war dann auch das erste Mal, dass sie richtig verzweifelt war. Aus ihrer Sicht war da auf der einen Seite halt dieser kriminelle Bruder, mit dem man sich besser nicht anlegen sollte, und auf der anderen Seite dieser Detektiv, der ja helfen wollte, aber Tausende von Euros gefordert hat. Und das ist ja schon eine Situation, ja, in der man vielleicht auch dann wirklich nicht mehr weiter weiß.
Sarah, die hat dann ihre Mutter eingeweiht und ihr von den ganzen Problemen erzählt. Und ihre Mutter, die muss dann sowas gesagt haben wie, mach dir keine Sorgen, ich helfe dir.
Und Anis F., der war in dieser ganzen Situation auch wieder total scheinheilig. Er hat sofort wieder so eine Art Beschützerrolle eingenommen und Sarah gesagt, mach dir keine Sorgen, der Detektiv, der fordert zwar 4.000 Euro, aber das meiste Geld, das habe ich mir schon geliehen, das habe ich ihm schon gegeben. Es fehlen nur noch 1.000 Euro, dann ist die ganze Sache aus der Welt. Und diese 1.000 Euro, die hat Sarah dann wieder locker gemacht, auch bezahlt, aber natürlich nicht direkt an den Detektiv, das ging ja nicht, weil es den gar nicht gab. Sie hat das Geld ihrem Freund gegeben zur Weiterleitung an den Detektiv. Und ja, auch dieses Geld ist dann sofort im Wettbüro verspielt worden.
Ja, es kommt aber jetzt ja nur noch schlimmer, denn das ist jetzt noch nicht das Ende, sondern eigentlich erst so richtig der Anfang von einem unfassbaren Albtraum, den Sarah da durchgemacht hat. Denn jetzt, da hat Anis F. wirklich alle Skrupel fallen gelassen, denn jetzt, da hat er auch noch den Miri-Clan ins Spiel gebracht, zu dem er in echt überhaupt keine Verbindung hatte.
Genau, er hat nie mit dem Miri-Clan zu tun gehabt. Er kannte keine einzige Person aus dem Libanon stammenden Großfamilie. Trotzdem hat er aber so getan, als ob genau dieser Clan, dieser Miri-Clan, mit der Ermordung seiner Freundin, also mit Sarah, beauftragt worden ist. Erst von seinem angeblichen Bruder Imad und dann später auch von dem angeblichen Privatdetektiv von Imad, weil der angeblich sauer über die Beziehung war, und von dem Detektiv, weil eine seiner Forderungen, seiner Geldforderungen, nicht schnell genug bezahlt worden ist.
An dieser Stelle müssen wir vielleicht ganz kurz einmal klarstellen, dass uns nicht bekannt ist, dass Mitglieder dieser Miri-Familie von irgendwelchen Leuten Mordaufträge annehmen und dann irgendwelche Killerkommandos losschicken. Wir müssen das mit dem Miri-Clan aber erwähnen, weil genau das halt eben diese Drohungen waren, die Sarah von Anis F. bekommen hat und ja, die sie auch fast in den Selbstmord getrieben haben.
Ja, das erste Mal, dass sie von dieser angeblich realen Gefahr gehört hatte. Das war von dem angeblichen Privatdetektiv Mustafa. Das war allerdings keine Drohung, sondern eher eine Warnung. Der hat nämlich sowas geschrieben wie: Achtung, in deiner Wohnung in Gelsenkirchen soll eine Sprengladung angebracht werden, um dich umzubringen. Das will er über seine speziellen Kanäle, in Anführungsstrichen, erfahren haben.
Ja, und Sarah hat diese Nachricht bekommen, als sie gerade im Zug nach Hause war, also von Frankfurt nach Gelsenkirchen. Und das können wir uns, glaube ich, alle vorstellen, das muss für sie ja ein unfassbarer Schock gewesen sein. Und danach wollte sie dann auch erstmal natürlich nicht mehr in ihre Wohnung zurück, was sie auch nicht gemacht hat. Sie hat die Nacht damals dann bei ihrer Mama geschlafen und ist dann erst am nächsten Tag zurück in ihre eigene Wohnung gegangen.
Ja, am nächsten Tag, da war aber dann auch schon ihr Freund da, Anis F., der ist damals auch von Frankfurt sofort nach Gelsenkirchen gefahren, also ihr hinterher, wahrscheinlich, weil er schon gemerkt hat, dass seine Freundin, dass Sarah völlig verzweifelt war, obwohl er natürlich derjenige war, der all diese Nachrichten geschrieben hat. Im Prozess hat er damals dazu gesagt, als ich bei ihr war, da hat sie plötzlich das Fenster aufgerissen und wollte springen. Er selbst hat sie aber dann davon abgehalten, sich das Leben zu nehmen. Er hat sie in den Arm genommen und auch wieder beruhigen können. Und dann hat er den Richtern damals noch gesagt, als ich sie da so gesehen habe, wie sie gelitten hat, da bin ich wach geworden. Aber nur kurz. Und dann ging es auch schon weiter.
Ja, und das war dann ja wirklich so, als sich Sarah beruhigt hatte und er ihr gesagt hat, wir schaffen das, wir zusammen, ne, wir bleiben da zusammen. Da ist Sarah dann erstmal ins Badezimmer gegangen und im selben Moment hat Anis F. dann sofort wieder ein anderes Handy rausgeholt und hat ihr gleich die nächste Nachricht von Mustafa geschickt. Der wollte jetzt nämlich 3000 Euro für die Warnung vor diesem angeblichen Mordauftrag mit dem Sprengstoff in der Wohnung haben.
Ja, das ist wirklich unfassbar. Also wir haben ja schon gesagt, dass das alles Psychoterror ist, was Anis F. da jetzt betreibt. Aber das sind ja wirklich Ausmaße. Also erstmal sie so zu erschrecken, zu verstören, dass sie wirklich keinen anderen Ausweg mehr sieht, als irgendwie, ja, sich das Leben zu nehmen. Und dann sie so vermeintlich zu trösten, nur um direkt wieder die nächste Nachricht loszuschicken und irgendwie Geld zu fordern. Also sie kann ja auch eigentlich kein Geld mehr gehabt haben. Also irgendwie, irgendwann ist das Geld ja dann wirklich mal alle gewesen.
Ja, hat sie auch nicht gehabt. Sie hatte kein Geld mehr. Sie hat diese 3000 Euro aber trotzdem bezahlt. Dieses Geld, das hat sie sich damals von ihrer Mutter und von einem Onkel geliehen, die beide gesagt haben, wir helfen dir. Das Geld hat sie dann wieder ihrem Freund Anis F. gegeben, damit er das an den Privatdetektiv, an Mustafa weiterleitet. Sie hat einfach, das muss man so sagen, ihrem Freund damals komplett vertraut, weil er ja auch total verständnisvoll war und auch immer zu ihr gehalten hat und sie sogar zweimal davon abgehalten hat, sich das Leben zu nehmen. Einmal, als sie aus dem Fenster springen wollte und das andere Mal, als sie eine Überdosis Tabletten nehmen wollte.
Das heißt, sie hat diese 3000 Euro tatsächlich noch gezahlt und sie hat dann auch nochmal in kleineren Beträgen, aber nochmal 3000 Euro bezahlt, auch wieder an den Privatdetektiv. Diesmal hat aber dieser angebliche Mustafa gesagt, hey, das Geld ist nicht für mich, sondern das ist für den Miri-Clan, weil ja diese Mordaufträge erteilt worden waren und die dann angeblich ja immer wieder zurückgezogen werden mussten und der Clan deswegen sehr sauer war.
Und wenn ihr jetzt diesen Fall hört und euch denkt, schlimmer kann es nicht mehr werden, doch es wird noch mal schlimmer, wenn das überhaupt noch geht. Um an noch mehr Geld zu kommen, hat sich Anis F. dann nämlich eine App auf sein Handy geladen, mit der man die eigene Stimme verzerren kann. Dann hat er so getan, als ob er ein Mitglied des Miri-Clans ist und hat seiner Freundin dann diese Nachricht übermittelt. 4000 Euro, 22 Uhr, keine Zeugen. Und später, da kam dann noch ein weiterer Anruf, da wurde dann nur noch der Satz gesagt, nur noch eine Stunde.
Ja, und Sarah, die muss damals wirklich echte Todesangst gehabt haben, weil sie gedacht hat, dass der Miri-Clan den Mordauftrag, den es ja nie gab, doch noch umsetzen will, wenn sie nicht zahlt. Ihr Freund Anis F., der hat ihr dann gesagt, pass auf, wir teilen uns die Summe, du 2000, ich 2000, schick mir das Geld, ich leite das dann weiter. Und ja, diese 2000 Euro, ich weiß nicht, woher die gekommen sind, aber die hat sie dann auch noch irgendwie locker gemacht.
Zu dem Zeitpunkt, da hatte sie dann aber auch schon einen Nebenjob angenommen, um mehr Geld zu verdienen, zusätzlich zu ihrem Fulltime-Job als Sozialarbeiterin. Sie hat sogar ihren Fernseher verkauft, einige Möbelstücke. Sie hat sich überall verschuldet, also nicht nur bei Banken, sondern sie hat sich auch Geld von ihrer Familie und ihren Freunden geliehen.
Ja, weil wie du schon gesagt hast, Jörn, sie hatte einfach wirklich Angst um ihr Leben. Und am Ende wollte Arnis F. ihr dann sogar noch ihre Eigentumswohnung wegnehmen. Dazu hat er dann nochmal Personen des Miri-Clans erfunden, die sich auch wieder mit verstellter Stimme bei Sarah gemeldet haben. Sie war aber jetzt wirklich komplett am Ende. Sie hat im Internet nach Suizidmöglichkeiten gegoogelt. Sie hat angefangen, ja, sich selbst zu verletzen. Sie hat zum Beispiel mit einem Messer sich in die Arme geschnitten.
Ja, und wie verzweifelt sie tatsächlich war, das hat man auch an einem Telefonat gesehen, das sie mit einem angeblichen Mitglied des Miri-Clans geführt hat, der damals mit der Wegnahme der Eigentumswohnung gedroht hat. Sie hat damals am Telefon regelrecht um ihr Leben gefleht. Sie hat gesagt, ich respektiere euch sehr, ich bitte euch wirklich aus ganzem Herzen, mich zu begnadigen. Das, was passiert ist, passiert nie wieder. Ich bitte euch wirklich, tut mir das nicht an. Ich habe größten Respekt.
Und das, ja, Absurdeste ist ja, dass sie ja gar nichts getan hat. Also Sarah hat ja wirklich keinen Fehler gemacht. Sie hat ja wirklich niemanden gegen sich aufgebracht. Und am anderen Ende der Leitung, da war natürlich kein Clan-Mitglied, sondern es war wieder nur ihr Freund Arnis F., der da seine Freundin in Todesangst versetzt hat. Aber daran, wie sie um ihr Leben gefleht hat, da merkt man ja wirklich, sie war wirklich einfach am Ende.
Ja, aber danach, da war dann auch tatsächlich endgültig Schluss. Sie hat zwar nochmal eine weitere Zahlung von 4.400 Euro zugesagt, aber dieses Geld, das hat sie dann nicht mehr gezahlt, weil sie es auch einfach nicht mehr hatte und auch nicht mehr wusste, wo sie das jetzt noch herkriegen sollte. Arnis F., der hat dann zwar als angebliches Mitglied des Miri-Clans noch ein paar Drohungen hinterhergeschickt, aber es kam kein Geld mehr.
Na, das ist ja jetzt eigentlich auch wirklich der Tiefpunkt, aber zum Glück kommt jetzt zumindest so ein bisschen was wie Hoffnung in Sicht für Sarah, weil sie und ihre Mutter gehen zu einem ja, entfernten Bekannten ihrer Mutter und wollen sich einfach Hilfe holen, weil der Mann, der war damals bei der Polizei und dem hat sie dann alles erzählt. Von den Bedrohungen, von diesen ganzen Geldzahlungen, dem Clan. Und der hat dann sofort gesagt, ey, pass auf, das könnte sein, dass dein Freund dahinter steckt. Geh mal lieber bei euch zur Polizei.
Obwohl sie sich das damals natürlich eigentlich immer noch nicht vorstellen konnte, weil sie natürlich immer gedacht hat, dass ihr Freund auch bedroht wird und dass auch der ja schon richtig viel Geld gezahlt hat, um aus dieser ganzen Situation wieder rauszukommen. Aber sie hat das dann trotzdem gemacht, ist zur Wache gegangen, weil sie natürlich auch immer noch gedacht hat, dass sie in akuter Lebensgefahr schwebt, wenn sie diese zuletzt geforderten 4.400 Euro nicht zahlt. Und zwar nicht zahlt bis zum nächsten Tag. Das war nämlich die, die Deadline, die ihr gegeben worden ist.
Die Polizei, die hat das wirklich ernst genommen, also hier nicht auf die leichte Schulter oder so. Es ging ja immerhin um eine Morddrohung und um eine angebliche Clanbeteiligung. Da leuchten alle Alarmlampen. Weshalb die Beamten Sarah damals geraten haben, geh mal lieber nicht in deine Wohnung zurück, das ist viel zu gefährlich. Das hat sie dann auch gemacht. Sie hat sich erstmal zusammen mit ihrer Mutter in ein Hotel eingebucht.
Ja, und dann hat sich die Polizei natürlich die ganzen Anrufe und Nachrichten von den unterschiedlichen Nummern angeguckt und hat ziemlich schnell gemerkt, dass die Anschlüsse alle zu ein und derselben Person führen, zu Arnis F.
Ja, und dem hatte Sarah damals mitgeteilt, dass sie in der Psychiatrie ist und dass sie jetzt auch erstmal nicht zu erreichen ist. Arnis F., der war dann aber total nervös. Er hat überall angerufen, um herauszufinden, wo sie sich aufhält, in welcher Klinik. Er hat damals sogar bei der Polizei angerufen, aber da wusste man natürlich Bescheid und hat seine Anfragen auch alle abgeblockt.
Ja, im Februar 2023 kommt Arnis F. dann vor Gericht in Essen und da wird er dann auch verurteilt. Die Richter der 16. Strafkammer des Essener Landgerichts haben 3,5 Jahre Haft verhängt, wegen räuberischer Erpressung und wegen Betrugs. Was hat Arnis F. vor Gericht eigentlich zu diesen ganzen Taten gesagt?
Ja, vor Gericht hat er alles auf seine Spielsucht geschoben, dass er es einfach nicht lassen konnte, dass er immer wieder ins Wettbüro gelaufen ist und sich halt überall dafür dann für seine Sucht auch Geld geliehen hat.
Wenn man sich das mit der Spielsucht mal anguckt, das kommt ja vor Gericht immer mal wieder vor, dass das Thema ist. Aber rechtlich, da ist das gar nicht so einfach. Pathologisches Spielen, so heißt Spielsucht ganz offiziell, kann natürlich zu einer verminderten Schuldfähigkeit führen. Muss sie aber nicht. Entscheidend ist, ob die Spielsucht die Persönlichkeit so stark verändert, dass sie mit so einer krankhaften seelischen Störung gleichgesetzt werden kann. Außerdem kann es eine Rolle spielen, ob man bei der Beschaffung von Geld regelrecht unter Entzugserscheinungen leidet. In unserem Fall hat der Angeklagte zwar Zehntausende von Euros verzockt, die Richter, die waren sich am Ende aber trotzdem ziemlich sicher, dass er voll schuldfähig war. In anderen Fällen kann das allerdings anders sein. Hier gilt das, was vor Gericht, zumindest in Strafprozessen, eigentlich immer gilt. Es geht um den Einzelfall.
Ja, Alles F., der hat damals im Prozess natürlich darauf gehofft, dass er als vermindert schuldfähig eingestuft wird. Er hat den Richtern das auch gesagt, dass er irgendwann einfach nicht mehr gewusst hat, was richtig und was falsch ist. Und das war dann aus seiner Sicht auch der Moment, in dem er angefangen hat, seiner Freundin unter anderen Namen zu schreiben, mit anderen Nummern. Er hat auch zugegeben, dass er ihr gedroht hat.
Ich traue mich eigentlich gar nicht zu fragen, aber wie viel Geld hat Sarah ihm denn dann alles in allem gegeben?
Ja, unfassbar viel. Sie selbst hat im Prozess von 135.000 Euro gesprochen, die sie ihm gegeben hat. Im Urteil war dann am Ende natürlich von einer viel kleineren Summe die Rede, von knapp 10.000 Euro, weil beim Urteil konnte natürlich nur das Geld berücksichtigt werden, das Anis F. mit Psychoterror erpresst hat. Alles, was sie ihm freiwillig gegeben hat, wie die 30.000 Euro für die angebliche Wohnung in Marokko oder die 50.000 Euro für den Mercedes, das ist da natürlich dann nicht mit drin.
Na, wobei ich fast vermute, dass, also das Geld ist natürlich unfassbar schlimm und unfassbar viel, aber ja, die Auswirkungen auf ihre psychische Gesundheit, das war ja viel, viel schlimmer. Also Sarah ging es ja wirklich nicht mehr gut, gerade gegen Ende.
Absolut nicht. Also vor Gericht hat sie gesagt, dass sie immer noch Albträume hat, Panikattacken, dass sie natürlich viel, viel misstrauischer geworden ist und auch, dass sie immer noch in psychotherapeutischer Behandlung ist. Außerdem, klar, das bringt die ganze Sache natürlich mit, ist sie extrem verschuldet, was natürlich auch belastend ist. Im Prozess da hat sie gesagt, dass sie pro Monat 1.600 Euro zurückbezahlt. Und wenn man alles zusammenfasst, von diesen ganzen Schulden hat sie ja selbst nichts gehabt. Selbst der Mercedes ist ja weg.
Hat Anis F. ihr eigentlich irgendwie was zurückgezahlt? Muss er ihr was zurückzahlen?
Ja, sie könnte ihn natürlich verklagen, da weiß ich nicht, ob sie das am Ende gemacht hat. Er hat ihr 1.000 Euro zurückgezahlt, freiwillig, und zwar schon bevor der Prozess überhaupt angefangen hat am Essener Landgericht. Aber man muss natürlich auch ganz ehrlich sagen, bei ihm wird wahrscheinlich nicht zu holen sein. Er selbst, er will jetzt erstmal seine Spielsucht in den Griff kriegen, hat er im Prozess zumindest gesagt. Ob er das schafft, keine Ahnung. Und was dann aus ihm wird, da wird man wohl abwarten müssen. Demnächst wird er auf jeden Fall erstmal ins Gefängnis müssen, um seine Strafe abzusitzen. Das Urteil, das war ja schon von Anfang 2023, das ist Ende des Jahres, Ende letzten Jahres, dann auch rechtskräftig geworden. Und damit können diese 3,5 Jahre dann auch tatsächlich vollstreckt werden.
Also ich finde, alles an diesem Fall ist einfach so unfassbar unfair. Also da ist jetzt diese wirklich junge Frau, Sarah, die da sitzt, super viele Schulden hat, monatlich von ihrem Gehalt da was abdrücken muss für Dinge, von denen sie nie was gehabt hat, wie du schon gesagt hast, Jörn. Obendrauf kommt noch, dass sie jetzt wirklich wahrscheinlich noch lange, 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 lange arbeiten werden muss, um wieder gesund zu werden, wenn sie es überhaupt schafft. Also jetzt wahrscheinlich viel Therapie und alles, was damit drin steckt, haben muss. Sie wird wahrscheinlich auch wenn es dramatisch klingt, aber so ist es ja einfach, kein normales Leben mehr haben. Ne? Du hast schon gesagt, Panikattacken und dass sie wahrscheinlich auch jetzt nicht so leicht wieder vertrauen kann und. Und das alles, weil eine Person das so eingefädelt hat. Weil ich muss schon zugeben, erst habe ich gestutzt, als gesagt wurde, ja, die Richter haben gesagt, der war nicht so spielsüchtig, also pathologisch spielsüchtig, dass er vermindert schuldfähig ist. Weil ich mir dachte, naja, warum hat er das dann sonst gemacht? Aber wenn wir jetzt nochmal ganz zurückgehen an den Anfang vom Fall, er hat sich ja diesen Bruder, Imad, ziemlich am Anfang schon ausgedacht von der Beziehung. Also das war ja quasi direkt am Anfang, als auch noch gar nichts mit Miri-Clan und irgendwelchen Geldsummen und Detektiv und was weiß ich überhaupt Thema waren. Und da frage ich mich dann auch, hat der das kaltblütig alles so kalkuliert? Hat er sich am Anfang schon gedacht, ey, ich baue jetzt schon mal hier diesen einen Teil von diesem ganzen Lügengerüst auf, damit ich später meine Freundin, diese Frau Sarah, erpressen kann? Also ich bin komplett ratlos und geschockt und finde diesen Fall unfassbar.
Ich kann mir das eigentlich nicht anders vorstellen. Also, weil wenn wir jetzt mal überlegen, was gibt es noch für gute Gründe, sich Geschwister auszudenken, die man nicht hat? Also mir fällt da irgendwie nichts ein. Und wie du gerade schon gesagt hast, wenn das jetzt so gewesen wäre, die hätten sich verliebt, dann irgendwie Beziehungen und seine Spielsucht wird immer größer und irgendwann sieht er keinen anderen, in Anführungsstrichen, Ausweg mehr, als seine eigene Freundin so zu erpressen. Das ist irgendwie was anderes, aber so, er hat ja von vornherein sie angelogen. Also die Beziehung hat damit gestartet, dass er gesagt hat, yo, ich habe einen Bruder, der heißt Imad und übrigens, ich habe auch studiert. Also damit ist er ja reingegangen und das war ja direkt schon gelogen und Sarah hatte ja auch irgendwie keine Chance, das herauszufinden. Also klar, sie hätte vielleicht irgendwie versuchen können, das herauszufinden, aber man macht ja keinen kompletten Background-Check, wenn man jemanden datet und versucht, alles über dessen Leben herauszufinden. Also zumindest ich nicht. Ich weiß nicht, was ihr so macht.
Ja, also ich finde irgendwie, was auch noch super schlimm daran ist, dass die Familie von ihm nicht gesagt hat, ey, wir haben übrigens keinen Sohn oder keinen Bruder, wie auch immer, der so heißt, den gibt's nicht, sondern dass die einfach da mitgespielt haben. Also das finde ich, das ist wirklich Kalkül und da fängt ja die Manipulation eigentlich dann auch schon an. Also da waren die, weiß ich jetzt nicht mehr, ein halbes Jahr zusammen oder was?
Ja, wo da könnte man ja fast noch sagen, dass er der Familie gesagt hat, komm, ich habe da ein bisschen was erzählt und macht mir das nicht kaputt, ist meine große Liebe. Aber was man natürlich auch sehen muss, er hat seine Freundin Sarah eigentlich sofort in die Defensive gedrängt, indem er ja nicht nur gesagt hat, ich habe da einen Bruder, sondern er hat ja auch gesagt, der Bruder, der ist gegen dich. Der Bruder, der will nicht, dass wir beide zusammen sind. Und da schwingt natürlich immer so ein bisschen mit, du musst jetzt ganz besonders lieb zu mir sein und damit dich meine Familie, mein Bruder vielleicht doch akzeptiert. Und genauso ist es. Also das könnte der Grund sein. Aber ich glaube auch, man erfindet so einen Bruder nur, wenn man von Anfang an Schlechtes im Kopf hat.
Und was man auch bedenken muss, die waren ja 2 Jahre zusammen. Sie hat sich ja offensichtlich wirklich eine Zukunft mit ihm vorgestellt. Die hatten da angeblich zusammen, aber sie hatten ein Auto gekauft. Ne? Diese Fernbeziehung, es hat ja auch erst funktioniert. Und dann wirst du über Jahre so von deinem eigenen Partner manipuliert, also wirklich aufs Schlimmste manipuliert. Und damit meine ich jetzt nicht mal nur diese ganzen Geld- und Erpressungs- und Drohungsgeschichten, sondern auch sowas wie, dass er sie mit einer App überwacht hat, dass er geguckt hat, wo ist die gerade, dass er ihr gedroht hat, dass sie zu verlassen, wenn, weil sie sich irgendwie angeblich mit ihrem Ex-Freund getroffen hat, dass er das Auto, in der sie saß, überwacht hat und nur weil jemand auf dem Beifahrersitz war, was ja, mein Gott, auch irgendwie eine Freundin hätte gewesen sein können, direkt Stress macht. Und sie war wirklich so, ich weiß es nicht, abhängig, verliebt, in ganz großen Anführungszeichen, dass sie das alles mitgemacht hat. Und das ist wirklich für mich so unfassbar und so unfassbar schlimm, wie sie da wirklich manipuliert worden ist.
Und was ich mich die ganze Zeit frage, wo wäre das noch hingegangen? Also ich meine, die Mutter hat dann irgendwann gesagt, nee, wir gehen jetzt da zu diesem Bekannten. Und der hat dann ja auch die Signale richtig gedeutet und hat gesagt, nee, ich geh mal zur Polizei, besser so. Was, wenn die das nicht gemacht hätten? Wo wäre das hingegangen? Hätte sie sich dann wirklich irgendwann umgebracht? Hätte sie dann, wer weiß, was sie getan hätte? Also wir hatten ja auch schon Fälle, wo Leute aus Verzweiflung dann auch Straftaten begangen haben, weil sie nicht mehr wussten, wo sie Geld herkriegen sollten. Und also das ist ja schon, ich frage mich, ob dieser Arnes F. das überhaupt mal zu Ende gedacht hat, was er da anrichtet, was er damit potenziell tun könnte. Weil er sagt ja selber, er hat sie zweimal vom Selbstmord abgehalten und dann trotzdem weitergemacht. Also der war ja dazu bereit. So nach dem ersten Mal hätte er dann ja aufhören können und sagen können, oh Gott, ich bin viel zu weit gegangen. Du hast ja sogar erzählt, ne? Er hatte dann so einen kurzen, klaren Moment, in dem er gemerkt hat, verdammt. Aber er hat dann trotzdem weitergemacht.
Ja, und ich glaube, das hat auch nur funktioniert, weil sie immer und auch bis zuletzt gedacht hat, er hängt damit drin. Also sie hat ja nie gedacht, er könnte der Täter sein. Sie hat ja immer gedacht, er ist auch Opfer, genau wie ich. Er hält zu mir, wir beide, wir müssen das irgendwie durchstehen und hoffentlich ist irgendwann dieser ganze Albtraum vorbei. Und das war ja so das richtig Hässliche, das richtig Gemeine von ihm, dass er so scheinheilig war. Nicht nur, dass er sie ausgenommen hat, sondern dass er sie im selben Moment, manchmal ja eine Sekunde später in den Arm genommen hat und gesagt hat, ich halte zu dir, wir beide, wir sind ein super Team, wir schaffen das.
Ich glaube, da sind wir auch wieder bei diesem pathologischen Spielen. Wenn jemand das so berechnend plant, so gut seine Rolle spielt, abwarten kann, Fristen setzt, dann ja auch mal wieder eine Zeit ja ohne Geld ausgekommen ist, während dann wieder er das nächste einfädeln musste. Ich glaube, dann ist man nicht so abhängig, dass man nicht klar genug wäre, um zu merken, ich mache hier was falsch. Weil das, was wir jetzt alles so zusammengefasst haben, dass er sich selber da mit eingesponnen hat, wie viele Leute er sich ausgedacht hat, wie geschickt er das, muss man ihm ja lassen. Es war ja geschickt gemacht auf eine Art. Das machst du nur, wenn du genau weißt, was du da tust.
Ja, ich würde Sarah auch nie einen Vorwurf in dieser ganzen Situation machen. Also so nach dem Motto, naja, das hätte sie ja vielleicht doch alles merken müssen und das hätte sie vorher durchschauen müssen und sie war zu naiv. Ich glaube, in diesem Fall, da passt das einfach nicht, weil er halt so fürsorglich war und hintenrum ja so unfassbar berechnend und gemein.
Ja, ich finde, du hast das ganz am Anfang von der Folge richtig gut gesagt. Und zwar hast du gesagt, schäbig. Und das finde ich, das passt. Das ist so wirklich, es ist noch schlimmer als gemein und es ist einfach schäbig, einen Menschen, der dich liebt, so auszunutzen, so zu manipulieren und so weit zu gehen, also dass du da wirklich die Person in den Arm nimmst, sagst, oh, wir schaffen das, wenn die hier gerade versucht hat, aus dem Fenster zu springen und dann in der nächsten Minute schon wieder die nächste Nachricht und Erpressung und Drohung und was weiß ich loszuschicken. Also wie gesagt, man kann, glaube ich, jetzt noch ganz, ganz viel darüber reden, aber ich glaube, so können wir es ganz gut beenden. Das war wirklich eine ganz schäbige Tat, für die er jetzt aber auch zum Glück erstmal seine Haft verbüßen muss.
Vielen Dank, Jörn, dass du uns diesen Fall mitgebracht hast, auch wenn der wirklich ja schwer zu ertragen war. Und wir hören uns dann alle in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao.
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 Und wenn ihr uns mal Feedback geben wollt oder einfach mal eine Frage habt, dann könnt ihr uns gerne schreiben. Das geht ganz gut auf Instagram, da heißen wir Ohne Bewährung. Und ab und an haben wir da auch so ein bisschen Content, dass ihr mal seht, was weiß ich, wie sehen die eigentlich aus? Was machen die denn so, wenn die gerade nicht im Studio rumhängen?
Wir wissen ja, dass viele von euch, die uns hören, aus Dortmund kommen oder zumindest aus der Umgebung von Dortmund. Und wenn ihr euch nicht nur für Kriminalfälle interessiert, sondern auch für aktuelle, tagesaktuelle Nachrichten, dann hört doch mal bei Unterm U rein. Das ist der Dortmund-Podcast der Ruhrnachrichten. Meine Kollegen Bastian Pietsch und Felix Gut, die machen den zusammen und ich finde den echt gut. Hört auf jeden Fall mal rein.